Kinder wollen, dass die Eltern die Eltern sind. Und wenn die Eltern nicht performen und die Kinder merken, das können sie eigentlich besser, das ist nicht angenehm.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von INCOFEMA. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und die heutige Folge beschäftigt sich mit dem Kernthema Mediation und dort mit einem speziellen Thema im Arbeitsfeld Familienmediation, Trennungs- und Scheidungsmediation unter Anwesenheit, Beteiligung, Involvierung von Kindern. Denn das ist eine besondere Situation, die eine besondere Betrachtung braucht. Und dafür habe ich mal eine Expertin eingeladen. Ich begrüße hier im Podcast-Studio Svetlana von Bismarck. Hallo Svetlana.
Herzlich willkommen auch für die Gelegenheit, hier zu sprechen. Vielen Dank.
Und ich bin auch ganz gespannt, weil da sind sozusagen zwei wichtige Themen für mich drin. Zum einen Trennungs- und Scheidungsmediation eines Paares, aber natürlich dann auch, was häufig der Fall sein wird, Familie, Anwesenheit von Kindern und was heißt das für die Mediatorin, für die Mediation, wenn Kinder betroffen sein werden von den Ergebnissen der Mediation? Und wenn ich sage, Anwesenheit von Kindern oder Beteiligung von Kindern, heißt das noch lange nicht, dass die jetzt sofort mit dabei sein werden. Das werden wir uns in Ruhe anschauen, wie man in der Mediation mit dieser Situation umgeht. Zunächst aber zu dir und deinem Arbeitsfeld. Inwieweit bist du mit dem Thema verbunden? Was macht dich als Mediatorin aus, Svetlana?
Also tatsächlich bin ich sogenannte reine Familienmediatorin. Ich bin als Familienmediatorin ausgebildet worden von einem BAFM-anerkannten Institut, damals 2005 bis 2008, wirklich mit der Idee, ich möchte gerne Familienmediatorin werden. Wir
20
sagen
Jahre
zwar
ist
immer
das hier.
Sozusagen, ja. Die BAFM sagt immer, wenn man Familie kann, kann man alles. Das war mir relativ egal, weil ich wollte wirklich Familie machen. Ich hatte immer schon eine sehr große Affinität zur Familie. Ich selber habe eine große Familie. Ich habe 4 inzwischen erwachsene Töchter. Das ganze Thema, wie funktioniert Familie, hat mich immer sehr interessiert. Also ich sag mal, mein Hauptkarrierewunsch war, Mutter zu sein. Das ist jetzt etwas, was heute nicht mehr ganz up-to-date ist, aber so wurde mir das auch vorgelebt. Und diese Karriere habe ich quasi erfüllt. Und mit großer Wonne und Freude, aber trotzdem natürlich nicht ohne Konflikte. Und deswegen hat mich das immer sehr interessiert. So ist das auch heute noch. Familie ist genau das, was ich gerne machen möchte, wo ich die entsprechende Expertise habe. Aber Familie bedeutet nicht immer nur Trennung und Scheidung. Sicher 50% in meinem Fall. Und ich würde auch sagen, zu fast 100% immer mit Kinderbeteiligung. Also dass es immer um Familien mit Kindern
sind
geht.
Dabei.
Aber ich mache auch Elder Mediation, ich mache auch Erbmediation, ich mache in letzter Zeit viel erwachsene Kinder mit ihren Eltern in unterschiedlichen Konstellationen, Geschwister, solche Dinge. Alles immer, wenn Familie betroffen ist. Was zeichnet das aus? Familie heißt, der Konflikt könnte mir den Boden unter den Füßen wegziehen. Und deswegen sind die Menschen immer noch mal ganz besonders von diesen Konflikten betroffen.
Das heißt, der hohe Stellenwert, den Familie hat, egal ob jetzt gewollt, wie zum Beispiel in deinem Falle, sagt, das ist also für mich zentraler Gedankenpunkt in der Lebenskonzeption, als auch wenn es eher ungewollt oder nicht ganz so in der Bedeutung ist. Aber wenn Familie da ist, dann hat sie Einfluss auf die Gestaltung dessen, was geschehen soll im Alltag, als auch auf mittel- und langfristige Sicht.
Auf jeden Fall. Und wir müssen natürlich überlegen, wir haben alle Familie. Es ist ja nicht nur so, dass wenn ich in irgendeiner Partnerschaft bin und Kinder habe, dass ich Familie habe, sondern ich selber komme ja immer aus einer Familie, die manchmal funktional, manchmal dysfunktional ist. Also Familie spielt für uns Menschen als erste Einheit eine extrem große Rolle, als erste Bindungserfahrung. Und das wirkt sich auch immer auf entsprechende Konflikte aus.
Das heißt, Bereiche, die wir sozusagen durchaus auch in der Mediation ziemlich getrennt denken, also Erbmediation, wo viel Erbrecht eine Rolle spielt oder Familie. Für dich ist das sozusagen, wenn der Ausgangspunkt Familie ist, bist du zuständig und sagst, ich als Familienmediatorin bin auch für Nachfolgeregelungen, nicht nur im Privaten, vielleicht auch bei Familienunternehmen, wo das Unternehmen auch praktisch häufig wie so ein Kind behandelt wird?
Ich mache keine Familienunternehmen. Auf meiner Seite kann man das sehen, weil ich denke, ich könnte es machen. Aber irgendwie meldet sich bei mir niemand in dieser Richtung. Es geht eigentlich mehr um diese Familienkonflikte, die sich eher in Anführungsstrichen privat äußern. Mhm. Aber genau das haben wir in Familienunternehmen auch. Da spielen die Kinder eine Rolle als NachfolgerInnen und da spielt natürlich das Unternehmen als das Baby auch eine Rolle. Genau.
Wenn wir so jetzt einsteigen mit Kinder in der Mediation, was wäre eine gute Abgrenzung oder Einhegung des Themas? Also wenn du sagst, es ist nicht unbedingt nur bei der Trennung der Eltern oder der Scheidung des Paares relevant, auch bei Erbfragen, spielen Kinder da eine ähnliche Rolle für die Mediatorin oder ist es Trennung ja doch nochmal was Eigenes?
Ich würde das gerne abgrenzen voneinander. Das eine ist tatsächlich das Kind, was betroffen ist von der Trennung seiner Eltern. Und das spielt gerade, weil das Kind dann eben noch ein Kind ist und völlig abhängig ist von seinen Eltern und einen besonderen Schutz braucht, spielt es nochmal eine ganz andere Rolle. Wir stellen nur neuerdings fest, dass wir uns mit diesem Thema Kinder auch beschäftigen, wenn es um generationsübergreifende Mediationen geht. Aber wir können gerne hier einfach wirklich über die Fälle Trennung und Scheidung sprechen und inwieweit das Kinder betrifft und inwieweit man Kindern dabei helfen kann.
Und dann würde ich jetzt noch eingrenzen aus meiner, sag ich mal, externen Sicht auf diese Fragestellung. Ich bin da keine Experte, habe das nicht häufig, aber kann mir vorstellen, dass altersmäßig auch nochmal eine Grenze gezogen werden könnte zwischen den 0 und 25-Jährigen. Wo würdest du sagen, sind wichtige Grenzen aus der Erfahrung von dir als Mediatorin, die dann auch für die Mediation einen Unterschied machen?
Ganz wichtiger Punkt ist natürlich, wer ist mein Auftraggeber? In einem Fall, wenn ich ein minderjähriges Kind habe, wird es schwierig mit dem Auftraggeber. Dann bleiben die Eltern meine Auftraggeber. Und insofern würde ich das jetzt nochmal wieder abgrenzen von dem Fall, wo ich bereits erwachsene Kinder habe, die aber jetzt unter den Folgen der Trennung und Scheidung ihrer Eltern leiden, aber echte Beteiligte sein können. Und die Frage ist, können denn minderjährige Kinder echte Beteiligte sein? Ich glaube das inzwischen, dass sie das können, in einer bestimmten Art und Weise. Und zwar immer, wenn es um Themen geht, wo sie mitverhandeln können, wo das Thema sie tatsächlich direkt angeht.
Aber das heißt tatsächlich Mediation zwischen den Personen, Kind und Eltern auch. Also es ist nicht nur betroffen, sondern würde auch dann in der Mediation beteiligt sein.
Genau. Also ich weiß es von einer Kollegin, die mit Queer Kids unterwegs ist und die da häufig sozusagen Mediationen hat zwischen Kindern, die eben sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen und deswegen große Konflikte mit ihren Eltern haben. Da kann man direkt eine Mediation zwischen den beiden machen. Und sie sagt mir, sie hat sehr gute Erfahrungen damit gemacht, gerade 14-, 15-Jährige, 16-Jährige, die sind ganz nah dran am Geschehen, die sind nah an ihren Gefühlen, die können häufig besser mediieren als die Erwachsenen. Das erlebe ich so auch, wenn es jetzt nicht um diesen Kontext geht, sondern zum Beispiel eben bei Trennung und Scheidung, wo sollen die Kinder wohnen, dass diese Kinder wirklich heutzutage also unglaublich gut für sich einstehen können, emotional sehr intelligent sind. Also es ist ja immer die Frage, muss ich die besonders schützen? Muss ich denen einen Schutz geben? Muss ich gucken, dass die nicht noch mehr in den Konflikt hineingezogen werden? Solche Dinge, ne? Davor haben wir immer Angst. Wenn wir Kinder mit integrieren, haben wir so das Gefühl, ach Gott, jetzt müssen die den Konflikt der Eltern ausbaden. Das müssen die sowieso.
Aber das wäre sozusagen der Konflikt der Eltern, wo ich jetzt Befürchtungen hätte oder bedenken müsste, ob sie hineingezogen werden. Ne, wenn jetzt das Elternpaar genau. Nicht mehr klarkommt als Paar, aber immer noch Eltern bleiben. Das andere wäre ja tatsächlich, das sind Konflikte, die zwischen den Eltern und dem Kind stattfindet, wenn es, was weiß ich, was da alles Konflikte sein können.
Also wir haben bei Trennung und Scheidung natürlich den Ursprungskonflikt zwischen den Eltern, aber dann sind ja die Kinder betroffen. Die Kinder sind zum Beispiel betroffen, sollen sie zwei zu Hause haben, sollen sie im Wechselmodell hin und her gehen? Wie finden die das, wenn es zum Beispiel ein Nestmodell gibt? Das heißt, die Eltern gehen immer raus, wechselseitig. Und was gibt es da zu beachten? Zum Beispiel, eine große Schwierigkeit beim Nestmodell ist, dass es manchmal fast zu einer Art Verwahrlosung kommt, weil ja immer der eine Elternteil denkt, naja, ich mache hier jetzt meinen Kram und den Rest kann doch der andere nächste Woche machen. Dann kann man aber dem vorbeugen und insgesamt sagen, wie organisiert ihr denn das? Ist denn das so, dass bei euch immer nur die Eltern die Spülmaschine ausräumen oder den Müll runterbringen? Oder könnt ihr damit auch einsteigen? Wie würdet ihr das miteinander machen? Was ist euch wichtig bei diesem Nestmodell? Dann würden die Kinder darüber sprechen können. Wenn es allerdings nur darum geht, ob die Eltern sich aushalten, Ja, also man kommt zurück im Nestmodell und der Geruch des anderen ist noch da. Der andere hat wieder die Messer nicht dorthin geräumt, wo sie eigentlich hin sollen. Die Schuhe stehen im Raum. Das triggert unglaublich. Das sind Dinge, da müssen die Eltern miteinander klarkommen. Also wenn das Thema zwischen den Eltern ist, müssen es die Eltern machen. Wenn Kinder sozusagen Teil der Lösung sein könnten, dann finde ich, sollte man die Kinder so viel wie möglich integrieren, manchmal wirklich als Beteiligte und manchmal aber auch ganz genau hören. Und auch da gilt aber Freiwilligkeit. Das heißt, die Kinder müssen das wollen.
Also nur mal auch die Eltern, wenn jetzt zum Beispiel die Kinder mitteilen, okay, das nervt mich, dass ihr euch darüber streitet und dass du das Messer dorthin legst und dorthin, nicht weil mich es stört, aber dass ihr dann wieder so eine schlechte Stimmung dann hier reinbringt, das stört mich. Dann wäre das auch beteiligt oder erstmal nur als Feedbackgeberin?
Also beteiligt würde ich immer von jemandem sprechen, der ein Thema mit einbringt und wo ich Interessensammlung mache. Interessen machen wir ganz selten mit den Kindern, aber wenn sie beteiligt sind, natürlich schon.
Wonach guckst du bei der Auswahl? Ist das jetzt hier möglich, das Kind mit einzubinden? Was sind da Kriterien? Also die Freiwilligkeit des Kindes auf jeden Fall, ob es das will. Wie ist es bei den Eltern? Wenn die sagen, ach, das hätten wir jetzt nicht gern, also das ist jetzt gar nicht unser Erziehungsstil, dass wir das Kind fragen, das hat schon genug mit sich zu tun.
Dann kann ich nur mit den Eltern sprechen. Die Eltern sind ja meine Auftraggeber. Ich bin in einem anderen Leben auch noch Verfahrensbeistand gewesen. Da ist es was anderes. Da hatte ich natürlich auch Eltern, die sagen, ich möchte nicht, dass sie mit meinem Kind sprechen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das Gericht hat mich als Verfahrensbeistand eingesetzt. Und wenn sie noch ein bisschen Vertrauen brauchen, dann spreche ich natürlich gerne erstmal mit ihnen. Aber dann muss ich mit ihrem Kind sprechen. Und ansonsten muss ich dem Gericht eine Meldung machen. Das würde ich als freiberufliche Mediatorin so nicht machen. Es sei denn, auch ein Kind würde mal auf mich zukommen und sagen, sag mal, du machst doch. Zum Beispiel in Beratungsstellen würde das wahrscheinlich so aufkommen. Bei mir nicht. Bei mir melden sich die Eltern und ich frage dann die Eltern, ist das interessant für sie und warum könnte das gut sein?
Gibt's Tendenzen?
Große Sorge manchmal, weil sie eben Angst haben, dass die Kinder mit in den Konflikt hineingezogen werden. Und dann bespreche ich mit ihnen, inwieweit die Kinder denn eigentlich schon in dem Konflikt voll drin sind. Das merken die dann relativ schnell, dass selbst wenn sie sagen, wir streiten uns nie vor dem Kind. Und es gibt viele Eltern, die streiten sich tatsächlich nicht vor dem Kind. Das ist ganz toll. Das muss man wertschätzen. Aber dann gibt es so eine eisige Stimmung. Und diese eisige Stimmung kriegt das Kind mit. Das heißt, das Kind kriegt es immer alles mit. Und dann kann es besser sein, auch die Dinge anzusprechen. Für das Kind kann es einfacher sein. Wenn Kinder jetzt schon viel befragt worden sind in einem Trennung- und Scheidungsverfahren, da war ein Verfahrensbeistand, da war das Jugendamt, die sind vielleicht in therapeutischer Begleitung, so, dann muss ich das Kind nicht auch nochmal befragen. Dann kann ich auch auf die Expertise der Eltern zurückgreifen. Die kennen ja ihr Kind auch gut. Und was ich zum Beispiel mache, dass ich sie nach dem Kind frage, dass ich mir ein Foto zeigen lasse, dass ich vielleicht einen leeren Stuhl hinstelle. Ich mache fast immer einen Flipchart mit den Themen der Kinder. Wenn ihr Kind jetzt hier wäre, was möchte ihr Kind, ihr Sohn, ihre Tochter, was wir hier für Themen aufschreiben? Was wäre wichtig für ihre Kinder? Und dann kann man auch mal einen Perspektivwechsel machen, indem man den Erwachsenen sich auf den Kinderstuhl setzen lässt, zum Beispiel.
Da geht sozusagen die Einbindung schon los, ne, über die Perspektive. Ganz die richtige Einbindung mit dem Befragen des Kindes oder der Mitteilung des Kindes, es ist dann sicherlich nochmal ein Sprung, weil dann geht es nicht nur um die Vorstellung vom Kind, die Eltern haben, sondern dann fängt das auch selber an zu sprechen. Was sind Kriterien für dich, wenn alle wollen, aber du hättest Bedenken?
Ich habe das mal bei Heiner Krabbe gelernt. Der hat gesagt, erst wenn die Eltern auf einer Elternebene angekommen sind und nicht mehr über ihre Paarebene streiten, dann kann man die Kinder direkt mit reinholen. Das heißt, mit den Eltern in einem Raum. Und ich würde es auch dann eher so machen, dass wir noch nicht losmediieren in irgendeiner Weise, sondern dass ich zunächst mit den Kindern spreche. Die Eltern sitzen im Hintergrund und das ist natürlich ausführlichst vorbereitet. Das heißt, genau dieses Prozedere wird den Eltern erklärt. Ich schreibe den Kindern einen Brief, ich lade die ein und erkläre denen auch nochmal alles. Ich erkläre ihnen, dass sie das nicht tun müssen. Die Freiwilligkeit, Vertraulichkeit, all diese Dinge, kindgerecht muss man das dann machen. Das bespreche ich sehr, sehr ausführlich mit den Eltern vorher. Ich habe es auch noch nicht erlebt, dass dann irgendwie Eltern dazwischen gehen und irgendwelche fiesen Sachen sagen. Ich kann auch nur sagen, im Rollenspiel in der Fortbildung habe ich mal erlebt, als Mutter, die wollte überhaupt nicht streiten. Die wollte nur ihr Kind beschützen in dieser besonderen Situation beim Mediator. Und insofern, da habe ich eigentlich Vertrauen, dass ich die Kinder dann reinhole. Aber wenn die mir zu hochstrittig sind, dann würde ich das auf keinen Fall machen. Dann bietet sich aber an, das Kind trotzdem reinzuholen ohne die Eltern. Und ein sogenanntes Kinderinterview zu führen, beziehungsweise es gibt auch den Ausdruck externes Kinderinterview. Das wäre dann eine Fachkraft zum Beispiel, die das macht. Ich persönlich möchte immer gerne wissen, was die Kinder sagen. Auf der anderen Seite werde ich möglicherweise zum Geheimnisträger. Damit muss ich dann irgendwie umgehen können. Ich hatte auch mal Kinder, die sagten, nee, sie möchten gar nichts von dem, was sie mir gesagt haben, dass ihre Eltern das hören wollen. Und dann habe ich gefragt, und warum? Weil ich dann immerzu mit meinem Vater darüber diskutieren muss. Dann kann ich das nur so weitergeben und kann sagen, leider habe ich die Erlaubnis nicht bekommen. Ich kann Ihnen aber von Ihren Kindern sagen, die sind großartig, die werden Sie, wenn Sie einigermaßen aufhören, sich zu streiten, gut entwickeln. Das sind tolle Kerle. So, und das tut dann auch schon mal was.
Du hattest die angesprochen, diese Rollenveränderung sozusagen, ne? Das, einmal gibt es den Konflikt als Paar und Kinder dürfen dazukommen oder es ist in Möglichkeit, wenn die auf ihrer Elternrolle stabil agieren und als Eltern dann da sind und den Konflikt sozusagen aus elterlicher Perspektive klären wollen. Was heißt das für dich in der Praxis? So, wo hast du Kriterien? Jetzt ist es möglich, das Kind hinzuzuholen. Für jemand, der, sage ich mal, diese Situation noch nicht erlebt hat, worauf muss man achten, dass die diese Rolle stabil ausfüllen können?
Also grundsätzlich kann ich mir die gesamte Konfliktdynamik angucken. Wie strittig sind die? Was haben die für Konflikte? Seit wann sind die getrennt zum Beispiel? Gibt es schon neue Partner? Dann sind die Leute ein bisschen gesettelt. Wir haben ja diese Trennungsphasen. Wenn die schon durch das Tal der Tränen quasi schon fast durch sind, ja, dann kann ich anders agieren. Dann können Kinder schon eher dazu. Und es ist natürlich themenspezifisch. Wenn es zum Beispiel um Kommunikation geht, wenn es darum geht, wie wird das Geld aufgeteilt, das sind Themen, da kommt noch ganz viel Paardynamik rein. Gerade das Geld ist immer so ein Zeichen davon. Wenn es jetzt nicht so sehr ums Geld geht, sondern es geht wirklich darum, wie können die Kinder betreut werden, dann sind die häufig nicht mehr so strittig. Also die Frage der Schrittigkeit hat was mit den Themen zu tun.
Daher frage ich sozusagen jetzt in die Richtung auch. Relativ häufig beobachte ich, weil ich natürlich auch mit Paaren und so zu tun habe, die Erziehung der Kinder oder des Kindes steht im Vordergrund des Streites. Und dennoch hört es sich nach einem Paarstreit an, weil man anhand dessen, wie der Partner das Kind behandelt oder auch nicht behandelt, erzieht oder auch verwahrlosen lässt, merkt man dennoch, oder auf dem Ohr höre ich das, das ist ein Paarkonflikt, weil es geht eigentlich nur um eine Folie, wo der andere runtergemacht wird als Mutter, als Frau. Es hört sich nicht nach einem Erziehungskonflikt an. Wie beobachtest du das?
Das kann ich ganz gut unterstreichen, aber dann würde ich zunächst auch mal diesen Erziehungskonflikt mir mit denen anschauen und tatsächlich überlegen, was ist denn dran? Und da kommt mir vielleicht auch meine Expertise als Verfahrensbeistand zugute, beziehungsweise meine Erfahrung mit Kindern, mit Kindererziehung, alles, was ich darüber gelesen, gehört habe. Da geht's dann manchmal ein bisschen weg von der Mediation, ein bisschen in die Beratung, so dass ich dann auch meine Ansage machen kann und einfach fragen kann, wie wäre es denn, wenn Ihr Kind eine Woche vegetarisch lebt und eine Woche Fleisch isst? Wie wäre es denn, wenn Ihr Kind bei Ihnen mehr Fernseh guckt und bei Ihnen weniger Fernseh guckt? Wie wäre es denn, wenn der eine immer ins Allgäu in die Ferien fährt und der andere aber großen Wert darauf legt, die Fremdsprachen zu unterstützen und in die Städte zu gehen? Ist es wirklich so schädlich, dass das Kind zwei unterschiedliche Menschen erlebt? Eigentlich würde ich immer sagen, es ist eine Riesenchance. Deswegen gibt es zwei Leute, die ein Kind erziehen, möglicherweise im Idealfall. und nicht nur einen. Die Menschen sind unterschiedlich und können Unterschiedliches mitgeben. Dann kann ich das ein bisschen entlarven, sage ich mal, als Paarkonflikt. Das wird dann deutlich, aber natürlich kann ich mit denen genau darüber sprechen. Und ich sage mal, ob man homöopathische Pillchen gibt oder Antibiotika, das ist ein wichtiger Punkt. Religiöse Erziehung, das könnte ein wichtiger Punkt sein. Es ist nun mal so, auch wenn einer der Elternteile sehr wenig mit dem Kind zu tun haben wird, wird sein Einfluss irgendwie geltend machen. Was wäre denn, wenn es hier keine Einigung gibt? Dann wird das Kind auch irgendwie aufwachsen. Aber was schlimmer ist, ist, und da bin ich auch relativ klar, weil da teile ich einfach die Forschung mit. Eltern, die sich streiten, sind wirklich die schlechteste Alternative.
Was heißt es, wenn das Kind älter wird, also Teenageralter ist oder dann auch 18 wird und damit formal volljährig? Hat das Auswirkungen auf deine Fragestellung? Lohnt sich die Kinder mit hinzuzuholen? Erst recht, auch wenn es mehrere Kinder sind, die also in diese Altersgruppen fallen, wenn jemand meinetwegen 2, 9 und 17. Ist zwar, ne, ist eine hohe Spanne, aber das kommt mitunter ja vor.
Hey du, der den Podcast gerade hört. Wir bringen jede Woche eine neue Folge in diesem Podcast auch dir zum Anhören und brauchen deine Unterstützung. Nimm dein Smartphone, hinterlass eine Sternebewertung und einen Kommentar, wie dir der Podcast gefällt und mach andere dadurch aufmerksam auf diesen Podcast hier. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Also 2 ist jetzt sehr klein. Mit diesem Kind kann ich ja quasi nicht reden und da könnte ich als Verfahrensbeistand, würde ich mir trotzdem das Kind angucken, was hat es für ein Bindungsverhalten oder so.
Als Mediatorin.
Aber ich hatte zum Beispiel auch Kinder, da war das jüngste 5 und die anderen waren 14 und 15. Die hat mir jetzt nur ganz am Ende, die Eltern hatten eigentlich schon eine gute Vereinbarung und wollten aber ihren Kindern nochmal dieses Gespräch bieten und die wollten gerne, dass die Kinder auch nochmal hören und befragt werden insgesamt. Ich kann einfach nur sagen, also ein drittes Kind, was 5 ist, ist als einfach älter als ein erstes Kind, was 5 ist. Da kann ich wirklich schon eine ganze Menge machen. Die tritt dann auch als Team auf. Aber du sprichst natürlich das Alter an. Wirklich mit mediieren würde ich sicher nur eher Teenager wirklich, nicht Kinder in dem Trunder, Sinne. Ne? Und dann nur in einem ganz besonderen Fall. Aber auch da könnte das Kind einfach seine Interessen entsprechend darstellen. Die halten wir fest und dann ist gut. Dann muss ich jetzt nicht noch weiter mit dem Kind mediieren. Das würde ausreichen. Ja, und wenn die dann noch viel älter sind, je mehr sie mitzureden haben, sollten sie eben auch mitreden. Und wir integrieren Kinder ja nicht nur, um eine gute Lösung zu finden, die wir auch bekommen, weil die Eltern auf einer anderen Ebene miteinander reden, wenn sie sich auch mal an ihre Kinder erinnern. Das ist auch sehr hilfreich, einfach diese Frage nach den Kindern, ja, weil das ist eine gemeinsame Motivation. Das ist gut. Aber wir versuchen ja auch, Kinder mit in die Mediation zu integrieren, damit die Kinder sich nicht so überfahren fühlen von dem, was da passiert. Und wir haben gerade in der BAFM diese Fachtagung mitgestaltet, wo es um Demokratie und Familie ging. Und das sind doch demokratische Erfahrungen, die Kinder auch in diesem Fall haben. Meine Stimme zählt. Ich darf mich ausdrücken und andere hören mir zu. Und insofern finde ich das eigentlich auch total wichtig, dass die dann in so einem Alter in irgendeiner angemessener Weise mitmachen können. Und dann können die das auch besser verkraften.
Ich komme nochmal von der anderen Seite jetzt an das Thema an. Hast du schon erlebt oder gab es eine Situation, wo die Einbindung des Kindes die Situation fatalerweise in eine ungute Richtung entwickelt hat?
Das habe ich persönlich so noch nicht erlebt. Aber wie gesagt, es ist auch nicht bei jedem Paar, was kommt, dass ich die Kinder mit integriere. Ja. Ich kann es mir nicht so vorstellen, wenn es gut vorbereitet ist. Ja, eigentlich kommt es auf die Vorbereitung an. Auf meine Vorbereitung habe ich kapiert, in welcher Konfliktdynamik die sind, auf die Vorbereitung der Eltern, was dürfen wir nicht. Und wenn ich mit denen vereinbare, Folgendes muss hier gelten, dann würde ich unterbrechen. Dann würde ich sofort unterbrechen. Da gäbe es überhaupt gar keine Möglichkeit. Es ist mir allerdings tatsächlich mal, Sascha, es ist mir einmal passiert. Die Kinder waren alle erwachsen und da war eine dabei, die war gerade 19, glaube ich, oder sowas. Also es war dieses typische verschleppte Trennungsscheidungsgeschehen. Die Eltern sind geschieden, sind getrennt, aber sie haben bestimmte Dinge nicht geregelt. Und das bleibt jetzt bei den Kindern hängen. Und die Kinder haben sich dann an mich gewandt. und haben gesagt, wir möchten gerne alle zusammenkommen und dann warten die zu siebt bei mir und wir haben darüber gesprochen, was jetzt mit dem Familienhaus passiert. Das war wunderbar. Die Kinder waren alle sowas von Peach und irre und auch die Eltern waren richtig toll. Aber irgendwann ist dann doch mal die Emotionalität des Vaters hochgegangen und er hat so richtig losgebollert. Und dann habe ich so, es war richtig so ein bisschen, oh Gott, jetzt ist es dir doch passiert. Du konntest die Kinder nicht schützen. Es war mir richtig unangenehm. Dann war es erstmal Stille und dann sagte diese jüngste Tochter, die 19 war, die sagte, ach du Papa, das ist dein Ärger, den gebe ich dir gerne wieder. Ich war platt. Ich war einfach total platt, dass diese junge Frau so verständnisvoll, so gut die Situation rettete. Viel besser, als ich das jemals mit irgendeinem Spiegeln, Reframen oder irgendwas hätte machen können. Also das war die einzige Situation. Aber auch das habe ich erlebt, Sascha. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, gerade wenn wir erwachsene Kinder haben. Auch erwachsene Kinder haben hohe Ansprüche an ihre Eltern.
Ja.
Und sie sind zutiefst enttäuscht, wenn ihre Eltern keine Konfliktkompetenz haben. Die Kinder wollen, dass die Erwachsenen das Role Model sind. Die wollen, dass die erwachsen sind. Auch meine Kinder sagen zu mir manchmal, ja, ja, es stimmt. Aber ich sag dir eins, du bist die Mutter. Kinder wollen, dass die Eltern sind. Und wenn die Eltern nicht performen und die Kinder merken, das können sie eigentlich besser, das ist nicht angenehm.
Für niemanden genau. So richtig, ne?
Also insofern ist tatsächlich noch nichts Schlimmes passiert und ich habe auch noch nie schlimme Sachen gehört, wenn Mediation richtig vernünftig strukturiert, vorbereitet, durchgeführt worden ist, dann passiert da nichts. Und umso trauriger ist es eigentlich, dass es noch immer so viel Zurückhaltung davor gibt, die Kinder mit zu integrieren.
Ich habe manchmal den Eindruck, es hat so die Tonlage wie generell, dass Personen hinzukommen. Ob das in Organisationen jetzt der Betriebsrat ist, ob das die Rechtsanwälte sind, dass Mediatoren dann doch auf dem ersten Schritt vielleicht unüberlegt auch sagen, oh, nee, lieber doch nicht, es ist mir zu viel oder könnte zu heikel werden oder ist zu unvorhergesehen. Aber wenn ich dir so zuhöre, bei guter Vorbereitung gibt es nur die unbekannte Zukunft, aber keine Erfahrungen, dass es richtig daneben geht. Auch wenn man manchmal denkt, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht oder war ungenügend. Was heißt das für Kollegen, die vor dieser Frage stehen, die vielleicht die Gelegenheit schon ein paar Mal hatten und sie dann ergreifen wollen jetzt in Zukunft, total motiviert und ermutigt von diesem Podcast hier. Wie bereitest du dich denn auf eine solche Mediation vor?
Also ganz richtig vorbereiten muss man sich natürlich. Als allererstes, ich muss irgendwie gerne auch mit Kindern sprechen. Ich muss irgendwie eine Hochachtung vor Kindern haben. Ich muss die irgendwie nicht nur als Beizeug, als was Lästiges sehen, ja, sondern ich muss dieselbe mediatorische Haltung, die ich auch gegenüber meinen MediantInnen, gegenüber den Parteien haben, die muss ich auch gegenüber den Kindern haben. Ich muss die irgendwie mögen. Und außerdem bedarf es, glaube ich, schon einer gewissen Ausbildung darin. Also ich sollte nicht mit einer 130-Stunden zertifizierter Mediator-Ausbildung da reingehen. Das finde ich wirklich zu gefährlich.
Spezifisch auf Familienmediation zugeschnitten.
Also ich muss in irgendeiner Weise ausgebildet sein als Familienmediator. Ich muss auch ein bisschen Erfahrung haben als Familienmediatorin, um zum Beispiel diese Konfliktdynamik wirklich zu sehen. Ich muss sicher in den Phasen sein, einfach um das gut handeln zu können, sage ich mal. Also das finde ich total wichtig, dass die Leute in irgendeiner Weise dementsprechend auch ausgebildet sind. Auch wie man mit Kindern spricht. Also ich spreche unter Umständen ja mit Teenagern anders als mit Erwachsenen und mit kleineren Kindern noch wieder ganz anders. Darüber muss ich mir ein paar Gedanken gemacht haben. Das muss ich ein bisschen Rollenspiele gemacht haben. Ich muss mir wissen, wie bin ich eigentlich als Kind gewesen? Also ein bisschen Erfahrung mit Kindern. Und wenn ich selber keine Kinder habe, dann habe ich vielleicht Nichten und Neffen oder ich habe eine genaue Vorstellung, wie ich denn als Kind gewesen bin und was mir wichtig war, das ist also eine Selbstreflexion. Das ist das, was ich sicherlich mitbringen muss. Und dann kann man das Ganze vorbereiten, indem man es ausführlich mit den Eltern spricht, die Kinder einlädt. Dann würde ich auch zum Beispiel mit den Eltern besprechen, was mag denn ihr Kind? Was ist denn ihr Kind für einer? Einfach damit ich auch Anknüpfungspunkte habe. Spielt es Tennis? Mag es Musik? Auf welche Schule geht das Kind eigentlich? Ist es gut, dass ich das Kind vorher schon mal kennengelernt habe, zumindest durch den Blick der Eltern? Für das Kind ist das häufig eine ganz schwierige Situation. Dann muss wenigstens ich das Gefühl haben,
gut durchsteuern.
Ich kenne dich schon ein bisschen. Also ich kann zum Beispiel auch vorbereiten, dass ich auf dem Flipchart schon mal ein bisschen was festgehalten habe und sage, guck mal, deine Eltern haben sich mit diesen Themen schon beschäftigt und sind schon so weit, aber hier stecken wir noch ein bisschen fest, was, und jetzt wollen wir eigentlich wissen, was du dazu sagst. So, also ich muss wirklich
gut lotsen können, gut durchlotsen.
Gut durchlotsen können. Dann also dieses sichere Gefühl auch haben.
Ich habe noch eine Frage, die kam in einem anderen Zusammenhang bei mir jetzt auf. Da war ich auf einem Kongress in der Schweiz und die haben berichtet, dass dort mittlerweile bei Trennungsmediation bzw. Scheidungsmediation im engeren Sinne bei Anwesenheit von Kindern, also wenn Kinder vorhanden sind, angeordnete Mediation verpflichtend ist. Das berührt bei uns sofort das Thema Freiwilligkeit und Machbarkeit. Was denkst du dazu, wenn Kinder da sind und trennungswillige Paare vor dieser Frage stehen, wie gehen wir da vor? Sollte von Gerichts- oder Staatswegen die Freiwilligkeit in der Form begrenzt sein, dass eine Mediation verpflichtend begonnen werden muss? Es geht ja nur um den Beginn der Mediation.
Also grundsätzlich würde ich das so unterstreichen, weil es zumindest dadurch klargestellt wird, dass es Informationen über Familienmediation gibt und dass es auch bezahlt wird. Das Thema Geld spielt einfach eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben in Berlin 80% Verfahrenskostenhilfe in Tempelhof Kreuzberg. Das heißt, diese Menschen
für die Mediation.
Für die gerichtlichen Verfahren.
Für die gerichtlichen Verfahren.
Sagen, dass die meisten Menschen sich Mediation gar nicht leisten könnten. Das heißt, die könnten sowieso nur in die Beratungsstellen gehen. Dort wird aber Mediation nur sehr bedingt gemacht, beziehungsweise die Leute sind nicht entsprechend ausgebildet und der ganze finanzielle Sektor wird in den Beratungsstellen gar nicht behandelt. Das heißt, alle diese Menschen, die sich die Mediation nicht leisten können, haben auch die Chancen einer echten Mediation, einer vollen Mediation nicht. Und insofern, wenn jetzt der Gesetzgeber das sagt, es ist eine verpflichtende Mediation, dann muss er natürlich auch die Möglichkeiten bereitstellen. Das heißt, es müsste in den Beratungsstellen entsprechend Mediation angeboten werden. Oder es müsste so wie in Österreich Mediationskostenhilfe geben. Auch in Frankreich haben sie das ja jetzt gerade auch in Gang gesetzt. Das ist ja total spannend. Da kämpft die BFM schon eine ganze Weile dafür, dass in irgendeiner Weise das adäquat gemacht wird. Man könnte natürlich sagen, das geht über die Jugendhilfe sowieso, über die Erziehungs- und Familienberatungsstellen. Aber wie gesagt, die machen keine Vollmediation. Und das ist natürlich dann auch die Frage, soll dann jemand, der es sich leisten kann, tatsächlich von den öffentlichen Stellen entsprechend gefördert werden?
War in Berlin vor einigen Jahren diese Studie nicht in Gang gesetzt, wo man Mediation für trennungswillige Paare angeboten hat, kostenübernehmend, aber genau. Ist einfach sehr zurückhaltend.
Ich habe da auch mitgemacht. Ich habe da mitgemacht. BIGFAM hieß das, Berliner Initiative für geförderte Familienmediation. Ja. Das ist von Professor Greger begleitet worden. Und er hat auch in seinem Statement ganz klar gesagt, es wäre wunderbar, wenn die Leute wesentlich früher in die Mediation kommen. Hier war es nun so, dass das alles Fälle waren, die vom Gericht kamen. Und am Anfang war das wirklich auch so, dass diese entsprechende Kultur in den Gerichten nicht unbedingt der Fall ist. Auch Richter haben so das Gefühl, was auf meinen Tisch kommt, das löse ich auch. Aber wenn ich es nicht mehr lösen kann, na dann könnte ich es doch bitte in die Mediation schicken.
Also alleine das Geld sozusagen reicht nicht, sondern auch, wo die Parteien schon sind. Und wenn sie schon bei Gericht waren, dann ist ja die Idee, dann sind die schon
zerstört. Ja? Nein, würde ich nicht sagen. Man kann trotzdem viel machen. Insbesondere wenn zum Beispiel man vorher eben nicht genügend Informationen über Mediation hatte, dann geht man zu Gericht und dann könnte das Gericht entweder nach außen verweisen oder, und da werden ja auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht, es machen die Güterichter. Also ich kenne einfach nur Kolleginnen hier in Berlin und auch in Potsdam, die machen Familiensachen auch. Oder Insa Norden macht es zum Beispiel in Kiel ganz viel. Da gibt es genügend Leute, die machen ganz hervorragende Mediationen in Familiensachen als Güterichterin. Das passt schon. Aber wie gesagt, Information für alle Menschen und wenn sie es brauchen, auch Geld, damit Mediation gemacht werden kann, dann wäre das eine sehr gute Sache. Das wäre eine sehr, sehr gute Sache. Wo ich ein bisschen Bedenken habe, ist, wenn man so das Gefühl hat, immer wenn Menschen sich trennen, passiert was ganz, ganz Schreckliches. Und das möchte ich nicht. Also ich sag mal so, wenn jemand stirbt, ist es immer schlimm. Und trotzdem ist es ein ganz normales Geschehen. Wenn Paare sich trennen, sich scheiden lassen, ist das ein ganz normales Geschehen. 50 90% der Ehen in Berlin, jede zweite Ehe wird wieder geschieden. Und dabei sind jetzt nicht die Menschen, die zum Beispiel gesagt haben, wir heiraten gar nicht, sondern wir sind einfach Partner. Das heißt, es ist etwas ganz Normales, es gehört zu unserem Leben heute dazu. Und ich finde, das hat noch so altmodischen, moralischen Touch. Ach, die kleine Petra, die sieht so traurig aus. Na, kein Wunder, die Eltern sind getrennt. Nein, vielleicht ist gerade die Puppe von Petra kaputt gegangen. Vielleicht hat sie sich mit ihrer Freundin verstritten. Vielleicht ist sie aufs Knie gefallen. Warum die so traurig aussieht, das kann die Trennung und Scheidung ihrer Eltern sein. Das muss es aber nicht sein. Und wir haben jetzt auch nicht so, so viele unglückliche Kinder, bloß weil wir so, so viele Trennung und Scheidung haben. Es gehört dazu. Ja. Und ganz, ganz viele Eltern gehen auch ohne Mediation und ohne Gerichtsverfahren hervorragend damit um. Also das würde doch gar nicht funktionieren, wenn wir immer denken würden, es ist ganz grauenvoll, wenn Eltern sich trennen und scheiden lassen und da muss sofort das Wächteramt des Staates einschreiten. Nein. Das können viele Eltern auch. Und ich glaube, das hat was auch mit der mediatorischen Haltung zu tun. Erstmal zu sagen, ich traue es dir zu.
Ja, also wenn wir vor allen Dingen die Trennungen auch im Blick nehmen, die nie von Gericht oder Mediation befleckt wurden, sondern die einfach vonstatten gehen, dann wird die Normalisierung des Vorgangs deutlich. Aber allein aus der Quantität lässt sich kaum was für die Qualität ableiten. Ja, aber es lässt sich leichter trennen, wenn man nicht der Erste ist, in einem Kontext, wo sowas noch nie passiert ist. Insoweit hat sich auf jeden Fall das geändert, der Blick auf Trennung und ja, häufig zum Glück auch, ne? Also wirklich auch zum Glück der Beteiligten.
Wobei sich tatsächlich die Zahl der Trennung und Scheidung gar nicht unbedingt so, also ich habe studiert, 85 habe ich mein erstes, das stimmt nicht, 89, 91, oh Gott, 91 habe ich das erste Examen gemacht. Da wurde auch jede seitdem dritte stabil. Ehe geschieden, ne? Und seitdem ist es eigentlich stabil. Das ist interessant. Manchmal normalisiere ich und sage, das ist, fühlt sich für sie schlimm an, aber es passiert jeder zweiten Ehe hier in Berlin. Da sind die Leute ganz erstaunt. Und manche, für manche ist es schön. Und andere wiederum habe ich erlebt, die sagen, ja, aber nur jede zweite. Und warum muss es meine sein? Also, das funktioniert nicht immer. Also, manche sind sozusagen, sind okay. Und manche sind einfach so unglücklich und das ist für sie so, auch natürlich, wo die herkommen und ob sie selber Trennung und Scheidung als Kinder erlebt haben und so weiter. Oder sie wollten es besonders gut machen, auch seit wann sie getrennt sind. Solche Dinge spielen da ja eine Rolle.
Svetlana, auch für uns steht jetzt in dem Podcast, wenn auch schmerzhafte, aber doch überhaupt nicht dramatische Trennung an. Wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Ich bedanke mich bei dir für den Einblick und die vielen Erfahrungsmitteilungen aus deiner Praxis. Das war sehr lehrreich. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne auch immer noch mal wieder fürs Detail. Wir werden tatsächlich eine große Fachtagung im nächsten Jahr in Berlin organisieren, Kinder im Familienkonflikt.
Steht der Termin schon?
20. und 21. November in Berlin.
Kann ich was verlinken? Gibt's Möglichkeit.
Genau, man kann sich anmelden bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Familienmediation und da wird aber in kürzester Zeit werden wir da noch mehr Details.
Okay, also im November auf jeden Fall nächsten Jahres schon mal den Monat freihalten, da wird was sein.
Es wird auf jeden Fall der 20. 21. November sein.
Okay. Vielen Dank.
Danke für die Gelegenheit. Sehr, sehr gerne.
Anna. Ja, Svetlana von Bismarck, Familienmediatorin. Mit ihr habe ich über Kinder in der Mediation gesprochen und es ist deutlich geworden, wie unterschiedliche Konstellationen sich auf die Arbeit von Mediatorinnen auswirken und welche Möglichkeiten bestehen und auch, dass die Möglichkeiten manchmal weitergreifend sind als gedacht oder befürchtet. Das war ein sehr hilfreiches Gespräch, die Arbeit von Familienmediatoren kennenzulernen. Wenn es dir gefallen hat und dir der Podcast generell zusagt, dann abonniere ihn doch und hinterlass ein Feedback und eine Sternebewertung auf dem Podcast-Catcher deiner Wahl. Sag anderen Bescheid, dass hier gepodcastet wird, damit die auch den Podcast finden. Und damit verbleibe ich für den Moment. Mit besten Wünschen verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Inko Fehmer, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.